Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Zwei Wochen liegen zwischen Ausgabe 16 und 17. Das ist ab Oktober 2021 vorläufig der Rhythmus von Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports. Hallo zusammen. Das Anliegen bleibt das gleiche, euch immer mit ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen und nicht nur mit denen zu sprechen, die vor der Kamera stehen, nach der Produktionsleiterin von The Zone und dem Regisseur vom ersten Duell, heute dann die Chefin von gleich 8 Sendern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich einen vergesse. D-Max, TLC, Eurosport 1 und 2, Discovery Channel, Animal Planet und Home and Garden. Susanne Aigner, habe ich einen vergessen?
Tele5 gehört zumindest zur Familie. kann man schon mal vergessen. Ist noch ganz neu dabei.
Aber Tele5 ist ja nur noch so einer, den kenne ich ja noch aus, nicht jetzt aus der Kindheit, aber Tele5 gibt es ja nun schon seit einigen Jahren.
Den gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre, ja. Wir haben durchaus schon Sender, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Eurosport hat ja auch schon die 30er-Grenze übersprungen.
Bevor wir dann gleich zu Eurosport kommen, jetzt muss ich nochmal auf Tele5 kommen. Also das ist ein bunter Mix. Eurosport, wissen wir reden gleich auch über Sport, aber alles andere hat ja wenig mit Sport zu tun.
Ja, das ist richtig. Wir haben ein sehr breit aufgestelltes Portfolio an Sendern und das macht es ehrlicherweise auch so spannend, dass wir eben einen Sportsender haben, Männersender, Frauensender, Pay-TV, Free-to-Air, digitale Plattformen, also langweilig wird es bei uns den ganzen Tag nicht. Das macht natürlich schon auch den Reiz aus, in so einem internationalen Unternehmen so lange tätig zu sein, wie ich schon dabei bin, das sind immerhin auch schon 15 Jahre.
Und seit 15 Jahren immer in dem gleichen Job?
Nein. Nein, ich habe vor 15 Jahren angefangen in der Werbezeitenvermarktung. Das ist eigentlich mein Hintergrund, da komme ich her. Und seit mehr als 10 Jahren bin ich jetzt Geschäftsführerin und für den Dachraum und seit etwas mehr als einem Jahr mittlerweile auch noch für die Benelux-Länder dazu. Also GSA und Benelux, das sind meine Regionen.
Wie viele Stunden hat dein Tag?
Och, gerade noch so ausreichend, dass ich dann meine Familie und mein Hund und mein Privatleben ein bisschen mitorganisieren kann. Nein, das ist natürlich schon ein großer Aufwand und zieht einen Haufen Energie, aber es gibt auch viel Energie, weil man mit unglaublich vielfältigen und spannenden Themen jeden Tag zu tun hat, mit tollen Menschen. Und gerade diese Internationalität ist etwas, das mir von Anfang an sehr gereizt hat. Und was nach all den Jahren auch immer noch Freude bereitet. Und das ist für mich das Wichtigste. Und da geht es dann nicht so sehr drum, wie viele Stunden das sind. Aber es ist schon viel.
Wir hören das ja so ein bisschen an der Konnotation. Welche Sprachen sprichst du nur noch außer Bayerisch?
Kein astreines Hochdeutsch, aber vernünftiges Englisch. Also es gibt böse Zungen, die behaupten, dass mein Englisch besser zu verstehen wäre als mein Deutsch. Sagen wir es mal so.
Wo kommst du her oder wo bist du geboren?
Ich bin geboren in Passau und aufgewachsen im allertiefsten Niederbayern im Bayerischen Wald.
Ja, dafür geht's doch noch.
Ich könnte auch noch ein bisschen anders, wenn es sein soll, aber ich glaube, dann vergraulen wir deine Zuhörer, wenn es zu niederbayerisch wird.
Nein, so ist es doch wunderbar und vor allen Dingen ist es ja auch authentisch, das heißt, du verstellst dich ja auch nicht, das merken wir ja auch. Was beinhaltet denn jetzt den Job der Geschäftsführerin? Ich meine, Animal Planet, du hast ja den Hund schon angesprochen, das kannst du ja wunderbar verbinden. Dann guckst du mit dem Hund, wenn dem das gefällt, dann ist die Geschäftsführerin zufrieden?
Also mein Hund ist noch kein Animal Planet Fan, aber das muss ich direkt mal ausprobieren. Nein, also in meiner Funktion als Geschäftsführung bin ich generell verantwortlich für unser komplettes Senderportfolio, das du ja schon aufgezeichnet hast. Da kommen dann auch noch ein paar andere Sender, die wir in Deutschland nicht haben und in Österreich und der Schweiz, in Benelux mit dazu, wie zum Beispiel Investigation Discovery oder in Benelux haben wir auch schon die Plattform D+ gelauncht, Discovery Plus. Also es ist dann noch ein bisschen breiter aufgestellt. Und die Verantwortung umfasst in erster Linie natürlich die kommerzielle Verantwortung, also sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben. Und aber auch die inhaltliche Verantwortung dafür, wie wir unsere Sender zusammenstellen, wie wir die konfektionieren. Ein Großteil des Factual Portfolios der Inhalte, das kommt natürlich aus Amerika. Ja, das ist ja eins der Grundprinzipien oder wie Discovery aufgebaut ist, dass Inhalte zentral produziert werden und dann auf der ganzen Welt distribuiert werden. Also ein Großteil unseres Programmstocks für D-Max, für TLC, für Home and Garden TV kommt aus Amerika, wird aber für die lokalen Märkte, und das ist dann unsere Eigenleistung, die wir dazu bringen, ergänzt um lokale Eigenproduktionen. Und das ist unser größter Sender in dem Bereich ist D-Max. Wir haben also hier ein lokales Produktionsteam, das viele Stunden produziert für den Sender. Wir produzieren auch für TLC, auch was für Home and Garden. Für einen Sender wie zum Beispiel Animal Planet, da gibt es keine lokalen Eigenproduktionen, der ist rein aus Amerika heraus, werden die Inhalte produziert. Wir bauen den für uns so zusammen, wie es passt für unseren Markt, aber die Inhalte, die produzieren wir da nicht selber. Und für Eurosport ist wieder noch ein anderes Thema. Den Sender, den haben wir im 2012 das erste Mal Anteile gekauft und dann im Laufe der Jahre ganz integriert und 100% gekauft. Der hat seinen Sitz immer noch in Paris. Das ist die Eurosport-Zentrale. Da ist der Sender vor mehr als 30 Jahren, 32 Jahre sind es jetzt, gegründet worden mit einer europäischen Ausrichtung. Also die Idee war, eine große Sportplattform zu gründen und die in ganz Europa zu verbreiten. Und diese Grundidee, die gibt's immer noch, aber mit mittlerweile vielen, vielen Veränderungen. Wir sind heute eine Multimedia-Plattform, nicht mehr nur in Anführungsstrichen ein linearer Sender, mit vielen lokalen Einflussmöglichkeiten, auch lokalen Rechten, die wir ausspielen, mit lokalen Talents und Experten. Wir haben hier in München gerade in diesem Sommer ein Produktionshub eröffnet, Studio und eigene Kommentatorenplätze, ein bisschen außerhalb von den Toren von München. Ja, das ist so ein bisschen die Beschreibung, wie unser Portfolio sich zusammensetzt.
Bevor wir zu Eurosport, ich komme jetzt nochmal auf Animal Planet. Gibt es in Amerika auch Pudel dann? Oder also deutschen Schäferhund, klar, ist so ein Exportschlager, aber oder dreht sich, ich habe jetzt Animal Planet tatsächlich noch nie geguckt, aber gibt es dann, weil du sagst, da wird jetzt nichts Lokales produziert, ich stelle mir jetzt in Amerika, kann ich mir keinen Pudel vorstellen.
In Amerika gibt es sogar die größten Pudel. Ich habe vor ganz kurzem gelernt, dass die amerikanische Pudelrasse wesentlich größer ist als die europäische Pudelrasse, falls das deine Zuschauer oder deine Zuhörer interessiert. Das sind dann wirklich diese ganz, ganz großen Königspudel. Ja, es gibt in Amerika Pudel und die sind sogar recht beliebt.
Ich habe wieder was gelernt. Siehst, das ist wie bei Books and Sports, wo du dann über Bücher und Sport und über Gott und die Welt redest und plötzlich überall landest. Landen wir jetzt über Eurosport beim Pudel. Aber der Weg zurück ist jetzt relativ einfach. Eurosport, ist das dann der Königssender oder die Königsdisziplin?
Also ich glaube, wir haben im Portfolio, wir bezeichnen es nicht als Könige oder als Königinnen. Bei uns hat jeder seinen Stellenwert und seinen Platz. Das macht auch die Mischung in unserem Portfolio dann aus, weil wir natürlich schon darauf achten, dass wir unseren Zuschauern was bieten, was nicht unbedingt redundant ist, sondern wo sie immer wieder was Neues finden. Eurosport hat aber insofern eine Sonderstellung, weil natürlich Sport an sich was komplett was anderes ist als ein vorkonfektionierter Factual-Sender oder ein Fiction-Sender, wie es zum Beispiel Tele5 ist. Eurosport hat eine komplett andere Dynamik mit dem vielen Live-Sport, den wir da drauf haben, mit den Unwägbarkeiten, die das Live-Geschäft auch mit sich bringt, weil es kann ja jeden Tag irgendwas passieren oder auch mal viele Monate was passieren, wie es zum Beispiel letztes Jahr war mit der Corona-Situation, wo man mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen wirklich aus dem vollen Live-Betrieb auf fast null runterfahren mussten, weil einfach auf der ganzen Welt der Live-Sport ja nicht mehr stattgefunden hat. Und das war eine Situation, die konnte keiner in der Form vorhersehen. Also insofern ist Eurosport schon anders in der ganzen Abwicklung, in der Umsetzung, im Management, in der Kommunikation als unsere anderen Sender.
Wie lange hat Eurosport denn gebraucht, um sich von Corona dann wieder zu erholen?
Also generell sind wir ja immer noch hochoffiziell in dieser Corona-Phase. Es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis wir uns A, an diese Situation ein bisschen angepasst haben und gewöhnt haben, dass wir jetzt keinen Live-Sport haben. Du musst natürlich trotzdem den Sender 24 Stunden am Tag bestücken, ja, haben wir dann mit anderen Programmen gemacht und mit vielen Wiederholungen. Und dann war natürlich A, die Freude groß, als irgendwann wieder die Live-Übertragungen losgegangen sind. Und gleichzeitig war es dann so, dass wir schon fast ja zu viel Programm hatten, weil natürlich viele von den verschobenen Groß-Events nachgeholt wurden. Und dann sind wir gleichzeitig, so wie wir von 100 auf 0 runtergefahren sind, sind wir praktisch wieder auf 100 hochgefahren, mit einer enormen Taktung, die dann in diesem Jahr den Höhepunkt gefunden hat mit den Olympischen Spielen aus Tokio, die ja auch bekanntermaßen um ein Jahr verschoben wurden.
Jetzt war Corona-bedingt, das haben ja dann alle mitbekommen, also gab es dann Beschränkungen im Stadion, das heißt auch Kommentatoren durften nicht mehr hin oder Olympische Spiele haben wir jetzt auch gesehen. Früher hat man ja immer gesagt, boah, was ein Nachteil von Eurosport, die sitzen ja alle in der Box. Ihr wart ja mehr oder weniger Vorreiter, weil dieses Jahr ARD und ZDF, die hatten ja auch nur ganz wenige Leute vor Ort.
Also die ursprüngliche Planung für Tokio war natürlich eine andere. Also jetzt, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wären wir auch mit wesentlich mehr Menschen vor Ort gewesen, um es ganz klar zu sagen. Aber die Situation war nun mal so, wie sie ist. Es gab keine Zuschauer im Stadion. Es gab massive Corona-Beschränkungen für Medien, für Journalisten, auch für die Sportler natürlich. Das kannst du dir vorstellen, fast wie so eine Ameisen-Einbahnstraße in zwei Richtungen, wo die Kollegen, die drüben waren, sich bewegen durften. Ja, von ihren Hotels hin zu den Venues oder ins IBC und wieder zurück und nicht links und nicht rechts. Das heißt, für uns war es auch kaum möglich, während der Spiele vor Ort eine echte Nähe zu Sportlern aufzubauen, das Storytelling im und über das Land möglich zu machen. Wir hatten das ganz große Glück, dass wir bereits im letzten Jahr, in 2020, lang vor der eigentlichen Tokio-Zeit, eine Serie mit dem Fabian Hambüchen in Japan abgedreht haben, wo er Land und Leute kennengelernt hat, erkundet hat, die typischen Sportarten ausprobiert hat. Hätten wir das später machen wollen, dann das hätte überhaupt nicht mehr funktioniert. Also da hatten wir Glück im Unglück sozusagen. Dazu kam dann noch auch die ganz große Skepsis in weiten Teilen der Bevölkerung und auch bei den Sportfans über den Sinn und den Unsinn dieser Spiele. Ja, lässt man das überhaupt so stattfinden? Und was für uns in jedem Fall ausschlaggebend war, zwei Sachen. Das eine ist, dass wir natürlich verantwortlich sind für die Sicherheit von unseren Mitarbeitern, für die Kommentatoren, für die Experten. Und wir auch deswegen entschlossen haben, dass wir nur sehr, sehr wenige Leute rüberschicken und einfach viel an Material uns schicken lassen und in München dann konfektionieren und Studio hier haben. Und das Zweite ist, dass wir auch im vergangenen Jahr, Dreivierteljahr, enorm an technischen Möglichkeiten gearbeitet haben, um eben die Spiele von hier aus zu begleiten und trotzdem dem Zuschauer das Gefühl zu geben, dass man nah dran ist. Also wer die Spiele verfolgt hat, der wird zum Beispiel gesehen haben, dass wir mit dem Eurosport Cube eine Möglichkeit gefunden haben. Das ist also ein Virtual Reality, Augmented Reality Tool, dass wir praktisch die Sportler, die Athletinnen und Athleten aus Tokio in unser Studio nach München teleportiert haben. Also das hat optisch dann tatsächlich so ausgesehen, als ob die bei uns in München stehen würden. Und das hilft uns natürlich, diese technischen Möglichkeiten enorm in so einer schwierigen Phase, solche großen Events dann trotzdem ja nahbar zu machen und zu gestalten und den Zuschauer näher zu bringen und auch spannend zu gestalten.
Und dann ist es ja auch mittlerweile auch durch die Technik so, das hat sich ja auch vieles weiterentwickelt. Das heißt, derjenige, der in der Box sitzt oder in München sitzt, der sieht ja oftmals auch noch mehr als jetzt nur der Fernsehzuschauer, eben auch durch die ganze Technik. Oder?
Ja, also ich glaube, du hast jetzt gerade was Wichtiges angesprochen. Das ist die technischen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt. Und wenn du dir vor Augen führst, dass wir die meisten Rechte werden ja heute nicht mehr nur linear, nur in Anführungsstrichen ausgewertet, sondern digital. Das heißt, dass du kaufst ein Recht, da finden parallel, nehmen wir jetzt mal die Europa League, ja, die liegt jetzt nicht bei Eurosport, sondern beim anderen Sender, aber trotzdem, da kauft ein Anbieter die komplette Europa League und dann werden 6, 7 Spiele live parallel zueinander übertragen. Wenn du da in jedes Stadion dein eigenes Team hinschicken möchtest, inklusive Kommentatoren, Field Reporter und so weiter und so fort, das ist natürlich ein enormer Kostenblock und letztendlich geht es für einen Zuschauer darum, diesen Sport und das individuelle Ereignis anschauen zu können auf einer digitalen Plattform. Die technischen Möglichkeiten gibt es. Und dann reicht es meiner Meinung nach auch vollkommen aus, dass der Kommentator in München sitzt oder in Köln sitzt oder wo auch immer sitzt. Und der Zuschauer hat aber das gleiche Erlebnis und hat sogar noch mehr Erlebnis, weil er natürlich zwischen einzelnen Events hin und her springen kann. Und das haben wir zum Beispiel bei den Olympischen Spielen extrem gemacht, weil wir bis zu ja deutlich im zweistelligen Bereich parallele Feeds übertragen haben auf unseren digitalen Plattformen, einmal auf dem Eurosport Player und zum anderen auf unserer Partnerplattform Join, das ist ein Joint Venture zwischen ProSiebenSat.1 und Discovery, wo der Zuschauer wirklich alles, jede Minute, jede Sekunde, jede Entscheidung selber aussuchen konnte, was will ich schauen, zum Teil mit deutschem Kommentar, zum Teil mit englischem Kommentar. Gab es auch dann noch Auswahlmöglichkeiten. Also mehr kannst eigentlich gar nicht mehr bieten, um den Sport an sich in Mittelgrund zu stellen und in Vordergrund zu stellen. Und das ist das, was wir machen wollen bei Eurosport. Und das über alle Plattformen hinweg. Also das geht weit, weit, weit übers lineare Fernsehen hinaus, bis hin zu TikTok, YouTube, Twitter. Auch das sind Plattformen, die für uns mittlerweile große Relevanz haben und die uns einfach neue Zuschauer und junge Zuschauer bringen. Da produzieren wir auch separat dafür. Also das ist nicht so, dass dann auf dem linearen Eurosport 1 Feed oder 2 das gleiche rausgeht wie bei TikTok. Da haben wir andere Presenter, andere Moderatoren, weil es auch eine ganz andere Ansprache ist. Ja? Meine 12-jährige Tochter hat mir irgendwann einmal, das ist mein Lackmustest zu Hause immer, die hat mich angeschrieben, mal WhatsApp geschickt, sagt, Mama, du musst unbedingt auf TikTok gehen, da ist gerade Eurosport live. Dann dachte man, ja, genau, so soll es sein. Damit haben wir die Zielgruppe erreicht oder eine neue Zielgruppe erreicht, die vielleicht so auf Eurosport gar nicht aufmerksam geworden wäre. Und die hat dann regelmäßig unsere Inhalte, unsere Olympia-Inhalte auf TikTok geschaut.
Haben sich die Olympischen Spiele denn, weil ja auch viel sublizenziert worden ist, haben die sich denn gelohnt für Eurosport?
Ja, also also unser Fazit von den Olympischen Spielen ist sehr, sehr positiv. Wir haben ja ganz bewusst eine Kooperation eingegangen mit ARD und ZDF. Und vielleicht muss ich dann einfach nochmal sagen, was das Ziel für uns, für die Darstellung der Olympischen Spiele ist. Es ist einfach die Marke Eurosport und die Olympischen Spiele noch stärker bei den Nutzern der digitalen Plattformen zu verankern und für den olympischen Sport neue User anzusprechen. Und deswegen steht und fällt bei uns der Erfolg nicht nur an den linearen TV-Zuschauerzahlen, also wenn wir jetzt über Zuschauerzahlen sprechen, sondern eben auch über die an der Nutzung von allen digitalen Kanälen. Ob das jetzt eben der lineare Marktanteil ist, ob das Eurosport.de ist, wo wir über 8 Millionen Nutzer erreicht haben, oder ob das der TikTok-Channel ist, wo wir mittlerweile fast 180.000 Follower haben und wir haben bei mehr oder weniger ja fast null angefangen. Es war nicht ganz null, aber der Zuwachs während der Olympischen Spiele war schon enorm. Das werden wir definitiv auch für Peking, was ja mehr oder weniger direkt vor der Haustür steht, auch weitermachen. Und natürlich ist so eine Sublizenzierung auch finanziell attraktiv. Das ist ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ja.
Der erste Part endet mit der Assoziation und dem spontanen Gedanken Werbung.
Wenn du Werbung jetzt ist hörst, notwendig Werbung. Für einen privaten Fernsehanbieter in jedem Fall. Ja, das ist. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Werbezeitenvermarktung ist auch mein Hintergrund. Da habe ich vor 25 Jahren meine ersten Schritte gemacht. ist absolut notwendig. Und ich glaube auch, dass Werbung für einen Zuschauer gang und gäbe geworden ist. Also das ist auch nichts, glaube ich, wo man in irgendeiner negativen Art und Weise drüber mehr spricht. Es ist immer die Frage, wie man es einbietet, ja, oder einbettet in Übertragungen. Aber das gehört einfach dazu und es ist notwendig, damit wir überhaupt in solche Sportrechte investieren können, müssen wir natürlich auch irgendwie Refinanzierungsmöglichkeiten haben und das sind unsere Werbepartner.
So, schon lustig, wie unterschiedlich die Assoziationen zu Werbung sind, aber wenn wir natürlich mit einer Werbefachfrau reden, ist natürlich auch klar, dass da die Gedanken dann andere sind. Bevor wir im dritten Teil einen Ausblick wagen, möchte ich jetzt ein bisschen über Susanne Aigner reden. Also die private. 12-jähriges Kind haben wir schon gesprochen oder schon gehört. Das ist so der Lackmustest. Das heißt, wie viel Input kommt da? Und vor allen Dingen bei deinem Power-Programm, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Also ich muss ja eins dazu sagen, ich mache ja das Ganze schon durchaus eine ganze Weile und mein Kind ist jetzt auch schon 12 Jahre alt. Also wir sind gewohnt, dass wir einfach einen ziemlich straffen Zeitplan haben, sie genauso wie ich. Das funktioniert über eine einigermaßen vernünftige eigene Organisation. Das funktioniert über ein Netzwerk, das man hat, auch im privaten Umfeld, ja, wenn man einfach mal, also früher war es was, wo die Kleine noch wesentlich kleiner war, im Kindergarten und vielleicht in der Grundschule, und ich irgendwo unterwegs war, dann brauchst du einfach ein Netzwerk oder jemanden, der sagt, okay, ich hole die Kleine mal vom Kindergarten ab, oder bring sie hin. Also das ist schon enorm wichtig. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, es gibt Situationen, ich muss halt einfach jeden Tag Entscheidungen treffen und mich priorisieren. Und manchmal wird Job und Beruf priorisiert und manchmal wird privat priorisiert. Und in der Phase jetzt mit Corona, wo es nicht viele Events gegeben hat oder gar keine Events, war es natürlich einfacher. Jetzt gehen die Events und auch die Reisen wieder los, worauf ich mich sehr freue. Ich darf nächste Woche meine erste internationale Geschäftsreise seit 1,5 Jahren machen. Dann muss ich halt wieder ein bisschen mehr organisieren. Während Corona war es jetzt gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Aber das geht schon alles. Ein Netzwerk ist sehr wichtig. Und sich selber, glaube ich, manchmal einfach nicht so wichtig nehmen. Und dann ist man halt mal bei irgendeinem Event oder bei einer Veranstaltung oder auch beim Termin nicht mit dabei, wenn es gerade was anderes gibt. Zerreißen kann ich mich nicht und der Tag hat auch nur 24 Stunden. Und bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut gereicht.
Ich kam jetzt auf das Private auch nur deshalb, ich kenne jetzt ehrlicherweise auch nicht so viele Senderchefinnen oder Senderchefs, aber du bist zumindest die Einzige, die ich kenne, bei Facebook, bei Instagram, gehst da ja auch sehr offensiv mit um.
Ja. Es gibt, glaube ich, auch keinen Grund, dass man nicht offensiv damit umgehen kann, weil es ist einfach mein Leben, so wie ich mir das auch wünsche und wie es mir gut gefällt. Und dann teile ich da auch ganz gerne ein paar private Einblicke. Das ist gar kein Problem. Es gibt tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Frauen. Ich bin auch sehr aktiv in dieser ganze Bereich Diversity, Equity und Inclusion ist für mich persönlich ein sehr relevanter und auch für uns als Unternehmen. Und ich glaube, solange wir immer noch drüber reden müssen, dass es wenige Frauen in solchen Führungspositionen gibt, egal ob das jetzt im Sportbereich ist oder im Medienbereich allgemein. Sport ist es ganz extrem, also muss man schon dazu sagen, da gibt es kaum Frauen. Solange es immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, solange müssen wir drüber reden. Wenn man was aussuchen könnte, dann wäre es am allerallerschönsten, wenn wir über diese ganzen Themen gar keine speziellen Podcasts oder Meetings oder Veranstaltungen mehr machen müssten, weil es einfach eine riesengroße Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen in Führungspositionen genauso sind wie Männer. Aber da sind wir leider noch nicht so weit. Bei Discovery selber, muss ich sagen, haben wir viele Frauen in Führungspositionen. Das ist, glaube ich, auch beim internationalen Konzern nochmal ein bisschen anders, mit einer anderen Selbstverständlichkeit, wie da herangegangen wird. Da wird aber auch nicht gefragt, bist du Frau oder bist du Mann, sondern einfach bist geeignet für diese Position und trauen wir dir das zu und traust du es dir selber zu. Und dann wird's ausprobiert. Also ich glaube da auch hier das Thema, sich selber da manchmal nicht so wichtig zu nehmen, sondern die Aufgabe in den Vordergrund zu stellen, Und dann dürfte es eigentlich überhaupt, dürfte es, ja, ist immer Konjunktiv, keine Rolle spielen, ob man ein Mann ist oder eine Frau.
Ich habe jetzt gerade ganz genau zugehört, durch die Verbindung zu Amerika und dadurch, dass du jetzt ja ein paneuropäisches Unternehmen führst, hast du ja die Vergleiche. Also ist es dann in Deutschland am allerschwierigsten, für Frauen in Führungspositionen zu kommen?
Ich glaube nicht, dass es in Deutschland am allerschwierigsten ist. Ich glaube, dass es in Deutschland aber durchaus noch nicht so selbstverständlich ist, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Also wenn ich es wieder direkt vergleiche mit meinem Unternehmen, mit Discovery, dann ist meine Chefin, die sitzt in Polen, die Kascha, die ist Chefin für komplett EMEA, Europe, Middle East, Africa. Das ist ein riesengroßer Verantwortungsbereich. Die ist seit vielen, vielen Jahren im Unternehmen und ist auch aus einer, die hat auch einen Sales-Hintergrund und hat praktisch immer wieder ein Stückchen mehr Verantwortung übertragen bekommen. Und bei mir war es letztendlich genauso. Ich glaube, was wichtig ist, das ist natürlich zum einen mal, dass Awareness geschaffen wird für das Thema, dass Frauen genauso Leistungen erbringen können in Führungspositionen, in unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen wie Männer. Zum anderen aber, dass man selber auch für sich Menschen um sich herum hat, die als Mentor fungieren können und die einen selber auch immer wieder in die erste Reihe schubsen, wenn man selber vielleicht gar nicht so sehr sich selber zutraut. Also bei mir war es in einigen Fällen so, dass einfach jemand da war, der gesagt hat, pass auf, ich sehe in dir etwas, du kannst noch den nächsten Schritt gehen und traust du dir das zu und machen wir das jetzt miteinander. Ich möchte dir das ganz gerne anbieten. Und dann war es so. Also ich selber von mir aus habe nie den Berufswunsch oder das Ziel gehabt, dass ich Geschäftsführerin wäre von einem internationalen Unternehmen. Also das ist, da hat sie einfach Schritt für Schritt und Stufe für Stufe im Laufe der vielen Jahre und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, bin seit mehr als 25 Jahren in diesem Mediengeschäft, hat sich ergeben. Also das ist eine Mischung aus Wollen, aus Fleiß mit Sicherheit, auch Talente, die man mitbringen muss, aber auch ein Umfeld, in dem man sich entwickeln kann und darf und auch mehr auf die Nase fallen darf und muss, ehrlicherweise, weil da kein Mensch macht alles richtig, ganz bestimmt nicht.
Oh, dann machen sich gerade zwei Türen auf. Nehme ich jetzt die Tür, die größten Fehler der Susanne Aigner bisher, oder nehme ich die Tür, lebst du das jetzt weiter mit Leute fordern, fördern und in den Vordergrund stellen?
Dann nehmen wir mal die zweite Tür. Ich glaube, das muss man auch leben als Führungskraft, weil einer alleine kann so Aufgaben, so ein breit gefächertes Portfolio, wie wir es zum Beispiel haben, das kannst du gar nicht alleine bewältigen. Ich bin ja nicht Expertin in allen Bereichen, die wir verantworten, von Programm über Distribution, über Sales, über Marketing, über Kommunikation, über Finance, über Legal, Personalbereiche. Ich kann ja nur die Fäden zusammenhalten und eine Richtung vorgeben. Aber ich brauche zwingend und dringend notwendig ein Team, das mit mir gemeinsam an unserer Vision, an der Strategie arbeitet, über das komplette Portfolio hinweg und über die Länder auch hinweg, was es ja auch nochmal ein bisschen komplexer macht. Ich habe zum Beispiel bis heute unser Team in Amsterdam nicht persönlich kennengelernt, weil ich einfach nicht hinfahren kann wegen der Corona-Situation. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber insofern finde ich es extrem wichtig, dass man als Manager, Managerin, als Führungskraft es Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, zu wachsen und neben einem, manchmal auch vor einem, hinter einem zu stehen, je nachdem, wo man gerade jemanden braucht und umgekehrt genauso.
Und die man dann auch mal oder Frau auch mal in den Hintern tritt und sagt, Mensch, komm, mach das, trau dir das jetzt zu, das schaffst du?
Absolut. Absolut. Das ist interessanterweise aber bei Frauen braucht es da manchmal diesen Tritt mehr als bei Männern. Ich glaube, das ist ein bisschen so was Frauenspezifisches. Also ich habe mein Leitungskreis hier, mein Management-Team, besteht ungefähr zur Hälfte aus Frauen, Hälfte aus Männern. Das ist schon auffällig, dass Frauen sich selber da mehr hinterfragen, trauen wir uns das gemeinsam zu, traue ich es mir zu, wie organisiere ich das mit meiner Familie, die meisten haben Kinder, Und geht das vielleicht sogar in Teilzeit? Also es war auch eine Zeit lang so, dass nicht alle in Vollzeit gearbeitet haben. Ja, und wir haben auch für diese Teilzeitführungskräfte, auch dafür gibt es eine Lösung. Ja, also das darf kein Hindernisgrund sein aus meiner Sicht.
Ich kenne das von der Arbeit her als Coach, dass Frauen, und ich arbeite mit relativ vielen Frauen, dass die sich viel mehr hinterfragen und auch viel selbstkritischer sind als jetzt manch so ein Mann.
Ja. Ich glaube, eine Frau muss man öfter sagen, trau dir einfach, jetzt probier's.
Wie ist das mit diesen ganzen Alpha-Männchen?
Ja, die gibt's. aber also ich muss sagen, ich habe ja 7 Jahre insgesamt, und das war der Anfang meiner Zeit in den Medien, beim damaligen DSF, beim Deutschen Sportfernsehen gearbeitet, jetzt Sport 1. Und das ist schon sehr, sehr männlich dominiert, bis heute, ja, muss man sagen. Und bin es von daher gewöhnt, dass ich mit vielen Männern zusammenarbeite und mir da auch mein Stellenwert erarbeitet habe. Ich glaube, was mir da zugute kommt, ist auch gleichzeitig, dass ich mit 4 Schwestern aufgewachsen bin. Also wir sind 5 Mädels zu Hause. Und ich kenne also beide Extreme, nur mit Frauen und wirklich nur mit Männern zu arbeiten. Und ich habe mich selber da auch nie so hinterfragt oder warum das so ist, dass da jetzt lauter Männer sind und ich bin in der Geschäftsführung vom DSF die einzige Frau. Das hätte mir auch ehrlicherweise nicht viel geholfen. Mein Credo ist da eher, ich habe eine Aufgabe, ich habe einen Job und den will ich einfach so gut, wie es irgendwie geht, machen. Und da stelle ich nicht in Frage, bin ich eine Frau oder bin ich ein Mann, sondern da ist die Aufgabe im Vordergrund. Und das hat mir persönlich bislang nicht geschadet und habe demzufolge auch keine negativen Erfahrungen oder irgendwas gemacht, dass man mal, weiß ich nicht ernst genommen wird oder geschnitten wird in so einer Männerrunde. Gar nicht. Das läuft eigentlich ganz gut. Aber auffällig ist es einfach, dass es kaum Frauen gibt in dem Bereich. Und an dem muss man einfach arbeiten.
Aber gibt's denn nicht auch, wo du sagst, boah, was ein, ja, ich sage jetzt nicht Arschloch, ja, jetzt habe ich es doch gesagt. Gibt es nicht auch?
Das würde ich mir denken, aber dann nicht sagen. Ja, natürlich gibt's das. Aber das gibt's ja, glaube ich, das ist nicht, hat nicht unbedingt irgendwas damit zu tun, ob es jetzt eine Männerrunde ist oder eine Frauenrunde. Es gibt immer Menschen, mit denen kann man besser, mit anderen kann man weniger gut. Für mich, ich will die Aufgabe und die Zielsetzung in den Vordergrund stellen. Und ich muss einfach in meinem Job immer mit so vielen Leuten zu tun. Da kann man nicht permanent drüber Gedanken machen, kann ich mit dem jetzt gut umgehen oder nicht, sondern ich muss meine Interessen vorantreiben und muss jeden Tag viele Kompromisse eingehen und einen Schritt in die Seite oder mal zurück machen und dann wieder 2 Schritte nach vorn, um der Sache willen, aber nicht um meiner selbst willen. Wenn ich mich da zu sehr in den Mittelpunkt stelle und ständig hinterfrage, kann ich das jetzt, weil ich eine Frau bin, oder ist der mir gegenüber, empfindet den als, ich wieder das hole das Wort nicht, dann bin ich abgelenkt von der Sache und vom Weg. Und das bringt mir nichts und das bringt, glaube ich, im Unternehmen wenig.
Also das ist ja im Sport noch mal konzentrierter. Darauf wollte ich
hinaus. Extrem, viel extremer noch als in Anführungsstrichen allgemeinen Medienbereich oder in der Branche. Im Sport ist es tatsächlich so, dass es überwiegend und ich glaube, das sind deutlich über 90%, dass Managementfunktionen, hohe Positionen von Männern besetzt sind. Man sieht aber auch, dass da ein bisschen Schwung in der ganzen Sache ist. Das wird dann auch immer ganz hochgehängt und kriegt viele Schlagzeilen. Und es ist auch gut so, dass viel darüber gesprochen ist, dass zum Beispiel die Donata Hopfen die zukünftige Geschäftsführerin von der DFL wird. Ich glaube, das kann zu so einem richtigen Aufbruch führen und vor allen Dingen hat es auch eine Strahlkraft auch in den internationalen Bereich, ne? Weil sie die erste Frau ist an so einer Position oder sein wird an so einer Position, nicht nur in Deutschland, sondern da wird mit Sicherheit auch von anderen Ligen sehr interessiert drauf geschaut werden. Und ich finde, das ist eine großartige, längst überfällige und eine notwendige Bewegung, dass Frauen in solchen Positionen, jetzt nutze ich den Begriff, ihren Mann stehen können und ihre Frau stehen können. Das ist mehr als überfällig.
Gibt es da dann auch mal so eine Runde oder einen Austausch, so jetzt von Frau zu Frau, jetzt zum Beispiel bei Donata Hopfen und zwischen dir?
Also ich kenne die Donata Hopfen von unterschiedlichen Terminen und Meetings, die wir gehabt haben, als sie noch bei Springer tätig war. Jetzt in der kommenden neuen Position haben wir noch keinen Kontakt, aber mit Sicherheit gehe davon aus, wenn wir wieder mehr Events haben werden, dass wir uns begegnen werden, ganz mit Sicherheit.
Ja. Ja, weil du ja einiges da sicherlich auch erzählen kannst, wie so der Umgang ist und welche Tricks und Kniffe. Die fünf Mädels gehen mir ja jetzt nicht so richtig aus dem
Kopf. Aber die jetzt verwirrt, ja.
Nein, fünf Mädels finde ich schon, also fünf Kinder überhaupt, Chapeau. Und dann auch noch fünf Mädels, wie kam der Papa damit klar?
Die erste Reaktion, wenn man sowas erzählt, ist eigentlich immer, boah, der arme Mann. In Wirklichkeit war er natürlich hier der König unter den Königinnen. Dem haben wir es schon gut gehen lassen. Und er war ja stolz auf seine fünf Mädels. Er hat immer gesagt, eigentlich wollte er ganz gerne eine Fußballmannschaft haben, aber das hat halt nicht geklappt.
Du kennst doch den Spruch, Männer machen Mädchen, Jungs machen Jungs.
Ja, schau.
Aigner, denke ich sofort an Modemacher und dann gab es auch eine Zeit lang den Doppelnamen Aigner Drews. Da habe ich natürlich an den Schlagerfuzzi gedacht. Hast du mit beiden nichts zu tun, oder?
Mit beiden nichts zu tun, weder mit der Modemarke noch mit dem Schlagersänger. Aber das ist ja immer noch so mein heimlicher Traum, ja, dass ich dann in ein Aigner-Geschäft reingehe, meine Kreditkarte hinlege und die dann sagen, ah, wissen Sie was, Frau Aigner, aus Verwandtschaftsgründen, geht heute auf uns. Ist bis jetzt noch nicht passiert, ist noch keinem aufgefallen. Nein, aber da gibt's keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Dann bist du jetzt mit dem Cliffhanger dran.
Also ich gehe davon aus, dass wir dann jetzt gleich wieder über Eurosport reden und über das, was wir an spannenden Sportthemen in den nächsten Monaten vor der Brust haben, und das ist jede Menge.
Die Frau hat Ahnung, habt ihr schon gemerkt, Susanne Aigner. Denn genau darum geht's im dritten Teil. Ganz klassisch blicken wir nach vorn.
Zum Thema, was kommt, würde ich ganz gerne ein bisschen darauf eingehen, was denn die Eckpfeiler sind, die sportlichen Eckpfeiler, das heißt die sogenannten Home-Off-Sportarten, an denen Eurosport jede Menge hat, also wo wir sehr viel Rechteportfolio haben. Das ist zum einen mal Wintersport, das ist Tennis, das ist Radsport und das ist Motorsport. Und zu all diesen Themen gibt es viele Einzelrechte, die wir bespielen. Fangen wir mal an mit Tennis. Da haben wir drei der vier Grand Slams bei uns im Rechteportfolio und wir haben erst vor kurzem die Verlängerung der Rechte an den Australian Open für den gesamten europäischen Markt bis 2031 verkündet, also 10 Jahre weiterhin Australian Open bei uns. Und das Rechtepaket, das umfasst nicht nur das Grand Slam Turnier in Melbourne, sondern auch die Vorbereitungsturniere in Adelaide. Und auch eine Content-Partnerschaft ist da geschlossen worden. Da geht es um die langfristige Stärkung der Marke Eurosport als Home of Tennis. Wir werden langfristig auch den Laver Cup übertragen. Das ist der Vergleich Europa gegen den Rest der Welt. Also bestes Tennis und große Unterhaltung kombiniert und garantiert. Der zweite Eckpfeiler ist…
Lass uns ganz kurz beim Tennis, wie sehr profitiert ihr dann, also wenn wir dann jetzt deutsch denken, zum Beispiel von Zverev, und wie groß ist die Angst, wenn jetzt ein Federer oder auch irgendwie ein Djokovic mal aufhört?
Also von Zverev profitieren wir natürlich sehr, das ist ganz klar, das hat man gesehen bei den Olympischen Spielen, da haben wir den Mischa Zverev, also den Bruder, als Experten bei uns im Studio gehabt, also das waren Emotionen. Besser geht's eigentlich nicht. Ja, mehr das kannst du auch als Regisseur oder als Storyschreiber gar nicht ausdenken, was da passiert ist. Natürlich profitiert man von sowas. Wir warten noch auf den ersten Grand Slam Turnier vom Sascha, aber ich verlasse mich da jetzt einfach mehr auf den Boris Becker. Der hat gesagt, das steht unmittelbar bevor und demnächst ist dieser Sieg fällig. Und solange, wir sind lange dabei, wie ich es gesagt habe, und das werden wir dann auch noch abwarten können. Es ist natürlich schon so, dass so eine Sportart wie Tennis sehr von der Strahlkraft von ganz großen Namen auch lebt. Und darum ist es umso wichtiger, dass jetzt jüngere und frische Helden auch nachwachsen und nachwachsen können. Und diese Glaskugel, was dann passiert, wenn der Federer mal aufhört oder der Djokovic, die habe ich leider nicht. Aber wenn es nach mir geht, können die gern noch ein paar Jahre weiter auf den Platz gehen und hoffentlich grandioses Tennis und Unterhaltung abliefern. Und wir sind dann in jedem Fall live dabei. Aber es werden hoffentlich neue nachkommen und das wäre natürlich großartig, wenn sich der viele Jahre noch an der Weltspitze hält.
Ja, und ein Federer dann als Experten ist ja auch nicht so schlecht, wenn der
macht. Das wäre nicht das Schlechteste, das schreibe ich mir jetzt gleich mal auf, diese Idee.
Home of, da habe ich unterbrochen.
Jetzt kam genau, Home of Tennis, wir sind auch Home of Radsport. Da gibt's eine neu geschaffene Rennserie von Eurosport Events und dem Radsport-Weltverband von der UCI. Das ist die Bahnrad Champions League, heißt UCI Track Champions League. Also dieses Bahnrad-Thema ist ja gerade ganz heiß, ist unfassbar spannend anzuschauen. Das ist sehr kurzweilig, da passiert ständig was. Und da gibt's eben diese neue Serie und die haben wir im Programm. Das erste Event wird am 6. November auf Mallorca stattfinden. Das sind insgesamt 6 Primetime-Events, die diese Faszination Bahnradsport in einem sehr kurzweiligen und unterhaltsamen Programm bündeln. Da gehen insgesamt 72 Athleten und Athletinnen an den Start, also 36 Frauen, 36 Männer. Über alle 6 Events werden in den Kategorien Sprint und Ausdauer Punkte vergeben. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Also relativ einfaches System. Da werden 500.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Und das Interessante ist, dass Frauen und Männer erhalten Preisgelder in gleicher Höhe. Das ist ja auch nicht immer der Fall bei Sportarten, dass Männer und Frauen da gleich behandelt werden. Also Radfahren neben den Klassikern und den großen Rundfahrten, die wir natürlich auch weiter im Programm haben, gibt's eben neu diese Bahnrad Champions League, die wir zeigen.
Dann lass uns, da gibt's da auch neue Protagonisten, also gibt's auch neue Talents, wie das ja so schön im Fernsehdeutsch heißt. Also habt ihr da neue Experten und da habt ihr neue Kommentatoren dafür?
Da haben wir die Kommentatoren und die Experten, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Der Jens Vogt zum Beispiel ist da einer, der da durchaus sehr unterhaltsam zu Wort kommen wird. Also da setzen wir auf das bewährte Team.
Weil beim Bahnradfahren kannst du ja jetzt nicht irgendwie noch was über die Landschaft erzählen, ne?
Da kannst du nichts über die Landschaft erzählen, aber die Events, die sind so schnell und so kurzweilig. Das ist ja nicht, wo du dann Helikopter brauchst in der Halle, um die Fahrer zu begleiten. Nein, ist ja, wer schon einmal so Bahnrad-Events verfolgt hat, das ist echt hochgradig spannend. Auch mit den technischen Möglichkeiten und mit den Grafiken, die da eingeblendet werden, wo man wirklich dann genau sehen kann, wo steht welches Team gerade. Das ist extrem kurzweilig. Ich glaube, da kriegen es unsere Kommentatoren und Experten hin, auch spannend zu erzählen, auch wenn keine Landschaft vorbeizieht.
Ja, sind wir auch schon wieder bei der Technik oder bei den Bildern. Da gibt's ja mittlerweile auch Kameras, wo du sagst, wow,
ne? Ja, absolut, absolut. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu früheren Übertragungen. Da hilft uns die Technik schon enorm weiter, ganz klar.
Also Tennis, Fahrradfahren klingt jetzt
Radlfahren, genau.
Genau, danke schön, dass du es gesagt hast.
E-Bike, ja.
Also.
Genau. Dritter Bereich ist Motorsport. Da können sich Fans auf viele Events freuen. Wir haben zum Beispiel die Rennen der sogenannten Pure ETCR. Das ist eine rein elektrische Tourenwagenmeisterschaft, sehr zukunftsorientiert. Die übertragen wir. Wir haben die Formel E oder auch die FIA WEC, das ist die Langstrecken-WM, inklusive 24 Stunden von Le Mans. Dann haben wir die Highlights der legendären Rallye Dakar ab 2022. Und ganz neu im Motorsportbereich ist der Speedway Grand Prix. Das sind Motorradrennen auf einer Rundstrecke in einer Arena, also ähnlich wie ein Schnelllaufring. Auch hier extrem viel Action und ein enger Raum und alles auf einen Blick übersehbar. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil einfach auf einem engen Raum in kurzer Zeit sehr viel passiert.
Du klingst jetzt gerade so für alle drei Sachen so begeistert. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hänge ich jetzt besonders vor oder da gucke ich alles, was kommt?
Also ich bin seit meiner Jugendzeit ein großer Tennis-Fan. Also ich muss schon sagen, dass Tennis und Wintersport, das sind die Sachen, die ich persönlich am allerliebsten bei uns schaue. Und da auch sehr gern sehr viel, weil es einfach auch die beiden Sportarten sind oder die Sportbereiche, die ich in meiner Kindheit und Jugend sehr viel gemacht habe.
Sind wir wieder in Bayern. Damit sind wir dann
sind
ja
wir
beim,
wieder in Bayern, genau.
Ja, und damit sind wir dann auch beim Wintersport, ne?
Genau, dann sind wir beim Wintersport, wo wir hunderte von Stunden wirklich haben, jetzt auch auf die als Road to Olympics, vorhin schon erwähnt, Peking steht ja praktisch vor der Tür. Da starten im Oktober bereits die ersten Weltcups im Wintersport. Traditionell beginnen die alpinen Ski-Rennläufer und Rennläuferinnen ihre Saison auf dem Gletscher in Sölden. Das ist am 23. 24. Oktober. Und dann kommen nach und nach Freestyle, Snowboard, die Biathleten, Skisprung, nordische Kombinationen dann noch mit dazu. Und all diese Weltcups gibt es auf der Road to Beijing live bei Eurosport zu sehen. Also haben die Zuschauer und Zuschauerinnen bei uns die Möglichkeit, ihre Lieblingsathleten zu verfolgen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Also Wintersport definitiv einer der ganz, ganz großen Eckpfeiler bei uns. Jetzt haben wir gehabt Wintersport, Tennis, Radsport, Motorsport. Genau, ja. Die großen. Ja. Und dann natürlich noch ein paar lokale Rechte, zum Beispiel die Frauenbundesliga, Flyer Alarm Frauenbundesliga, wo wir am Freitagabend jeweils ein Spiel haben. Wir haben auch die Frauenhandball-Bundesliga mit bis zu 10 Live-Spielen auf dem Sender. Also Frauen und die Frauenligen, die spielen bei uns auch lokal eine wichtige Rolle. Und natürlich Evergreen Snooker. Das ist traditionell was bei Eurosport auch gut funktioniert. Und da steht jetzt mit der UK Championship Ende November das zweitwichtigste Turnier der Saison auf dem Programm und im Januar dann das Masters.
Ihr seht nach wie vor, dass das funktioniert. Also jetzt
ja,
gerade.
Das funktioniert definitiv. Vor allen Dingen beim Snooker-Bereich haben wir wirklich eine Alleinstellung und uns eine sehr, sehr große Expertise aufgebaut. Das ist natürlich schon jetzt ein Sport, der nicht komplett die Riesenmassen anzieht. Aber es ist, wenn man sich mal ein bisschen reingefuchst hat, wahnsinnig spannend. Ich sage immer, für mich sind das echt Künstler, was diese Snooker-Sportler alles machen da. Und ich finde es sehr, 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 sehr faszinierend.
Tokio und Beijing, wo gibt's dann da den großen Unterschied? Also andersrum, so Sommer-Olympische Spiele und Winter.
Also die Sommerspiele sind natürlich wesentlich größer insgesamt, weil es viel, viel mehr Sportarten sind, die auch parallel zueinander stattfinden. Das heißt, der Produktionsaufwand ist für Sommer noch größer als für Winter insgesamt. Mehr Entscheidungen, mehr Sportarten, mehr Sportler. Das heißt nicht, dass Peking klein ist, ganz im Gegenteil. Die große Herausforderung für uns ist, dass der technische Aufbau, ja, du musst dir vorstellen, da wird ja unfassbar viel Technik von einem Ort an anderen transportiert, in Tokio abgebaut, nach Peking verfrachtet. Da ist ein halbes Jahr dazwischen. Das ist ein extrem kurzer Zeitraum. Also allein diese technischen Vorläufe, die sind enorm kurz in diesem Jahr wegen der verschobenen Sommerspiele. Und da sind wir mittendrin in die Planungen, in die Vorbereitungen, was wir dann für Peking auf die Beine stellen. Aber ich glaube, das ist noch mehr separater Podcast. Jetzt habe ich mich selber eingeladen, hast du das gemerkt?
Ja, habe ich schon gemerkt. Es wird aber auch viel wieder aus München kommen, ne? Klar.
Da wird viel wieder aus München kommen. Wir wissen momentan einfach noch nicht, wie die Grundvoraussetzungen in Peking aussehen werden, was die Corona-Situation anbelangt. Die wird mit Sicherheit im Februar, 4. Februar geht's los, noch nicht einfach vorbei sein, das wird nicht weg sein. Also wir planen schon eher wieder mit sehr viel aus München heraus und haben ja jetzt auch ganz positive Erfahrungen gemacht, auch viele Learnings gemacht, was wir auch anders und auch besser machen können. Und genau, aber das genaue Konzept, das wird gerade erarbeitet und das können wir dann nochmal separat kommunizieren.
Der Podcast heißt Media and Sports. Wir haben jetzt tatsächlich auch nur über andere Sportarten gesprochen und Sport steht ja bei uns sonst gerne auch immer mal generell für Fußball. Also ist der Fußball bei euch erstmal auch aufgrund dieser Rechtekosten ein Stück nach hinten gerutscht?
Wir hatten ja die Fußball-Bundesliga. Vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen. Als wir die Fußball-Bundesliga gekauft haben, also dieses Rechtepaket für die Freitagsspiele, waren wir, und es ist ja gerade mal ein paar Jahre her, also muss man sich mal vor Augen führen, wie schnell sich diese digitale Welt entwickelt. Wir waren damals quasi ein Vorreiter und haben als erster Anbieter Spiele vorwiegend und fast ausschließlich über ein Streaming-Angebot angeboten, über den Eurosport Player, zum aus heutiger Sicht unschlagbaren Preis von 6 € pro Monat. Und damals gab es noch einen großen Aufschrei. Damals, das hört sich an, als ob das Ewigkeiten her wäre, ja. Also es gab aber einen großen Aufschrei, Bundesliga nur im Stream. Mittlerweile ist das total etabliert. Und der Markt ist aber genau deswegen, weil viele neue Player auf den Markt kommen. Und mit Sicherheit Fußball immer noch ein unglaublich interessantes Sportrecht ist noch umkämpfter, noch teurer und noch fragmentierter geworden. Und die Refinanzierung und die langfristige Bindung der Zielgruppe bei stetig wechselnden Anbietern wird für Rechteinhalter oder für Rechtehalter einfach nicht einfacher. Und wir konzentrieren uns möglichst momentan darauf, dass wir langfristig uns Rechte sichern, wie zum Beispiel jetzt diese Tennisrechte, und dass wir auf diesen Grundpfeilern, die ich gerade genannt habe, aufbauen. Und ich glaube, da gibt es auch viele, viele andere Sportrechte oder viele Sportrechte, die auch ihre Zuschauer finden, vielleicht nicht ganz so groß massentauglich sind und auch immer davon abhängig sind, auch ein bisschen, ob es jetzt lokale Heroes gibt und wie groß die Fanbasis ist. Aber wir wollen eben für Kernsportarten wie Tennis, wie Radsport, wie Motorsport, eben wie Wintersport unsere Community langfristig binden und weiterhin eine verlässliche Anlaufstelle sein.
Ja, und die Fragmentierung, wir müssen ja nur mal Champions League gucken oder auch, wenn du Streaming gerade angesprochen hast, jetzt hast du dann neben der Zone hast du dann noch Amazon und so weiter und so fort. Das war ja alles tatsächlich vor einiger Zeit hier bei uns gerade in Deutschland noch komplett undenkbar. Wo geht denn die Reise für Sport Deutschland hin?
Also ich glaube, dass die Fragmentierung durchaus noch zunehmen wird. Ja, dass diese verschiedenen Anbieter auch eine preisliche Spirale weiterhin nach oben treiben werden, nicht nur beim Fußball, sondern durchaus auch in anderen Bereichen. Vielleicht gibt's auch an einer gewissen Stelle wieder eine Konsolidierung. Das kann auch sein, weil für einen Zuschauer, für einen User wird's schon komplexer. Ja, also du brauchst schon einen eigenen Spickzettel, wenn du heute wissen willst, wo kommt denn am Freitag ein Bundesligaspiel, wo kommt's am Samstag, wo kommt's am Sonntag, wo kommt die Euroleague und die Champions League, wenn jetzt ein großer Fußballfan wäre. Es wird komplexer und es wird für einen Endverbraucher sicherlich auch nicht günstiger werden. Aber Sport hat halt, und das ist das Gute für uns auch als Sportplattform, hat eine enorme Anziehungskraft. Nicht nur Fußball, sondern Gott sei Dank viele Sportarten. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, auch nicht in der Zukunft.
Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Der Finalsatz gehört auch der Gästin. Das ist immer so bei Media and Sports. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Dasein und bitteschön.
Ja, danke schön dir erstmal, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche mir, dass für jetzt mal Großwetterlage gesprochen, dass wieder wesentlich mehr Stabilität in unser aller Leben kommt und viel Normalität, weil das wird uns allen gut tun, nicht nur im Sportbereich, sondern im ganzen allgemeinen Leben. Und ich glaube, das ist schon unabhängig von die ganzen geschäftlichen Themen, die wir auf dem Tisch haben, wäre das für mich gerade mein größter Wunsch, ein Stück weit zurück zu Normalität zu kommen und das Ganze sehr bald für uns alle.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.